durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe durch die Bibel. Diesmal mit der zweiten Sendung zum alttestamentlichen Buch Ruth. Die Vorgeschichte zur eigentlichen Erzählung über die junge Moabiterin Ruth ist schnell erzählt. Eine Hungersnot in Teilen des Landes Kanaan bringt einen Mann namens Elimelech dazu, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem wegzuziehen, und im heidnisch geprägten Land Moab, östlich des Jordans, finden sie eine neue Bleibe. Ihre Integration in die dortige Bevölkerung geht so weit, dass die beiden Söhne zwei einheimische Frauen heiraten, obwohl das nach dem alttestamentlichen Gesetz nicht erlaubt ist. Nach einigen Jahren im Land Moab stirbt zunächst das Familienoberhaupt Elimelech. Dann hauchen auch seine beiden Söhne ihr Leben aus. Zurück bleiben drei Witwen, Noomi und ihre beiden moabitischen Schwiegertöchter Orpa und Ruth. Wenn im alten Israel eine Frau zur Witwe wurde, kehrte sie normalerweise in ihr Elternhaus zurück. Für Noomi, die nicht nur ihren Ehemann Elimelech, sondern auch ihre beiden Söhne verloren hatte, bedeutete das die Rückkehr nach Bethlehem. Vor mehr als 10 Jahren war die Familie wegen einer Hungersnot in das Land Moab ausgewandert. Dort hatten die beiden Söhne auch geheiratet. Als sich Noomi schweren Herzens auf den Weg in ihre alte Heimat aufmacht, schließen sich ihre beiden verwitweten Schwiegertöchter, die Moabiterinnen Orpa und Ruth, einfach an. Doch kurz vor der Grenze zum Siedlungsgebiet des Stammes Juda will Noomi sie zurückschicken. Sie gibt zu bedenken, dass sie als Moabiterinnen keinen leichten Stand in Israel hätten. Immer würde man sie als heidnische Ausländerinnen betrachten. Außerdem hätten Orpa und Ruth in ihrem Heimatland bessere Chancen, noch einmal zu heiraten und ein glückliches Leben zu führen. Diese Argumente stoßen bei beiden zunächst auf taube Ohren. Weinend versichern sie ihrer Schwiegermutter Noomi, mit ihr nach Bethlehem gehen zu wollen. Weiter geht's mit Kapitel 1, Vers 11. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Die Bedenken, die Noomi äußert, klingen beim ersten Hinhören ein wenig seltsam. Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Noomi denkt dabei offenbar an eine Regel aus dem Gesetz des Mose, wonach eine Witwe mit dem nächsten männlichen Verwandten des Verstorbenen die Ehe eingehen soll. Im Normalfall mit dem Bruder des Verstorbenen, sprich mit dem Schwager der Frau. Deshalb kennt man dafür auch den Begriff Schwagerehe. Unglücklicherweise hat Noomi jedoch keine weiteren Söhne, die die beiden jungen Witwen heiraten könnten. Deshalb redet sie mit Orpa und Ruth Klartext. Wenn ihr mich jetzt nach Bethlehem in meine Heimat begleiten wollt, in Ordnung, dann tut es. Aber seid euch bewusst, dass ihr für immer Witwen bleiben werdet. Denn eine Heirat mit einem anderen Mann aus Israel könnt ihr euch von vornherein abschminken. Keiner würde jemals eine Moabiterin heiraten, weil sich die Israeliten aus religiösen Gründen von den Leuten aus Moab fernhalten. Weiter ab Vers 12. Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Aus diesen Argumenten spricht viel Traurigkeit. Das Leben als Witwe war in jenen Tagen ein schweres Los. Wenn die Trauer wegen des verstorbenen Ehemannes langsam verklungen war, machte die wirtschaftliche Abhängigkeit vielen Frauen schwer zu schaffen. Sie waren wirklich darauf angewiesen, ein zweites Mal heiraten zu können. Deshalb führt Noomi ihren Schwiegertöchtern die Situation so drastisch vor Augen. Eure einzige Chance, einen israelitischen Ehemann abzubekommen, würde darin bestehen, dass ich in meinem Alter noch einmal zwei Söhne in die Welt setze, mit denen ihr später die Schwagerehe eingehen könntet. Aber selbst wenn ich auf der Stelle schwanger werden würde, Wolltet ihr dann so lange warten, bis die Jungs erwachsen sind, um euch heiraten zu können? Interessant ist die Tatsache, dass Naomi ihre eigene Situation offenbar als eine Strafe Gottes empfindet. Sie sagt, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Gut möglich, dass sie einfach nur den Eindruck hat, von Gott bestraft zu werden. Andererseits wurden in der Vergangenheit in ihrer Familie schon gewisse Entscheidungen getroffen, die mit dem Glauben an den Gott Israels nur schwer in Einklang zu bringen sind. Ob diese Entscheidungen, diese Fehlentscheidungen, jetzt zu bitteren Konsequenzen führten? Meiner Meinung nach hatte es mindestens zwei weitreichende Fehlentscheidungen gegeben. Die eine bestand darin, dass die Familie nicht nur vorübergehend im Lande Moab eine Zuflucht suchte, als zu Hause in Juda eine Hungersnot herrschte, sondern das heidnisch geprägte Moab wurde für sie zu einer neuen Heimat. Und die zweite Fehlentscheidung bestand darin, dass sich zumindest die beiden Söhne der Familie vom Glauben der Israeliten weit entfernt hatten. Denn sie heirateten, entgegen den Gesetzesvorschriften des Mose, zwei heidnische Frauen. Dass sich beide, vor allem aber Ruth, als wahre Goldstücke erweisen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wie gesagt, Naomi hat den Eindruck, dass ihr augenblickliches Schicksal als Bestrafung anzusehen ist. Sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass Naomi diese Strafe akzeptiert und nicht gegen Gott aufbegehrt. Weiter mit Vers 14. Da erhoben sie, die beiden Schwiegertöchter, ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Ein Bibelausleger, den ich persönlich sehr gut kenne, hat die drei Frauen einmal scherzhaft als Taschentuchbrigade bezeichnet, weil sie so viel weinten, dass sie bestimmt Unmengen von Taschentüchern benötigten, um ihre Tränen zu trocknen. Aber man muss sich mal vorstellen, welche Weichen hier gestellt wurden, als Orpa sich umwandte und nach Moab zurückkehrte, während Ruth den Entschluss fasste, mit ihrer Schwiegermutter nach Bethlehem zu ziehen. Denn ungefähr 1000 Jahre später kam in Bethlehem ein Nachkomme Ruths zur Welt, den wir alle kennen, Jesus Christus. In der letzten Sendung habe ich es schon erwähnt. Ruth wird schon bald einen ehrenhaften Mann kennenlernen, der sie heiratet. Und ein Urenkel der beiden wird König David sein. Zur Nachkommenschaft Davids wiederum gehört auch Jesus Christus. Anders ausgedrückt, wenn Ruth, statt weiterhin ihre Schwiegermutter zu begleiten, mit Orpa in ihre Heimat Moab zurückgekehrt wäre, hätte sie gleich darauf einen Brief an die Weisen aus dem Morgenland schicken können. Sehr geehrte Weise aus dem Morgenland, hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass Sie die geplante Suche nach dem neugeborenen König der Juden absagen können. Dieser König wird niemals auf die Welt kommen, weil ich mich dazu entschieden habe, lieber in meine Heimat zurückzukehren. Freundliche Grüße aus Moab von Ihrer Ruth. Tja, zum Glück musste dieser Brief nie geschrieben werden, denn Ruth ist fest entschlossen, bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Vers 15. Sie, die Schwiegermutter, aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Mit ihrer Entscheidung, sich nun doch von ihrer Schwiegermutter zu trennen, bringt sich Orpa, so viel wir jedenfalls wissen, selbst um die Möglichkeit, den Gott Israels näher kennenzulernen. Indem sie nach Moab zurückkehrt, kehrt sie auch in das Heidentum zurück. Zurück zu den Menschen, die fremde Götter anbeten. Zugleich verabschiedet sie sich damit auch in die Vergessenheit. Ihr Name taucht nirgendwo in der Bibel mehr auf. Von Ruth dagegen handelt das ganze nach ihr benannte alttestamentliche Buch, mit dem wir uns gerade beschäftigen, und im Matthäusevangelium wird ihr Name im Stammbaum Jesu genannt. Die Frage, warum Naomi ihre Schwiegertochter Ruth so sehr bedrängt, ebenfalls nach Moab zurückzukehren, ist meines Erachtens einfach zu beantworten. Auch wenn Naomi über ihre Begleiterin bestimmt froh ist, will sie sicher gehen, dass die junge Frau keine Entscheidung trifft, die sie später womöglich bereut. Vers 16. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Diesen Worten muss man wirklich Respekt zollen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Diese Frau hat die Tragweite ihres Entschlusses zweifellos erkannt. Sie ist entschlossen, das umzusetzen, was der Apostel Paulus mehr als 1000 Jahre später im 2. Korintherbrief so beschreibt. Die von Gott bewirkte Traurigkeit, in diesem Fall also die Trauer über den verstorbenen Ehemann und der Abschied von der eigenen Heimat, die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die nicht zur Umkehr führt, bewirkt den Tod. So der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, nach einer freien Übersetzung. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott, sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter und fährt fort, Vers 17, wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Ich vermute, dass alle Befürchtungen Noomis damit zerstreut sind. Denn noch eindeutiger kann Ruth ihre innere Haltung gar nicht zum Ausdruck bringen. Wichtig ist mir aber zu betonen, Ruth hat sich nicht nur entschieden, ihre Schwiegermutter zu begleiten, sondern sie hat sich auch für Gott entschieden. Dein Gott ist mein Gott, sagt sie. Ich wünschte mir, dass mehr Leute heutzutage solch eine klare Entscheidung für Gott und gegen ihre alten Lebensumstände treffen würden. Meiner Beobachtung nach zögern viele, einen Trennungsstrich zu ziehen und dümpeln dann unentschieden zwischen ihrem alten und dem neuen Leben hin und her. Ruths Anmerkung, wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden, diese Anmerkung klingt für unsere Ohren ziemlich pathetisch. Nun ja, sie gibt Noomi damit ihr Ehrenwort, dass sie sich niemals von ihr trennen wird. Aber vermutlich steckt noch mehr hinter diesen Worten. Die Leute im alten Israel wussten nämlich noch nichts von der großen Auferstehungshoffnung, die erst nach dem Opfertod Jesu am Kreuz zu einem Thema wurde. Die Gläubigen im alten Israel dagegen hofften auf ein ewiges Zuhause auf der Erde. Das war es auch, was Gott den Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Deshalb kaufte Abraham einst die Höhle Machpela, um dort mit seinen Lieben bestattet zu werden und eines Tages dort wieder aufzuerstehen. Aus demselben Grund wollte der alte Jakob nicht in Ägypten beerdigt werden, obwohl er dort seinen letzten Atemzug tat, sondern er nahm seinen Söhnen das Versprechen ab, seinen Leichnam in der Höhle Machpela zu beerdigen, im verheißenen Land Kanaan. Im Hebräerbrief finden wir weitere Hinweise darauf, wie dieser erdgebundene alttestamentliche Auferstehungsglaube ausgesehen hat, für den sich nun auch die Moabiterin Ruth entscheidet. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes ist zu lesen, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn, und jetzt kommt die entscheidende Stelle, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das, was hier als Warten auf die Stadt auf festem Grund bezeichnet wird, beschreibt die Hoffnung der alten Israeliten. Sie wünschten sich, dass Gott eines Tages seine Verheißung wahrmacht und ihnen tatsächlich das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz gibt. Die Erfüllung dieser Verheißung, da bestehen für mich überhaupt keine Zweifel, steht noch aus. Doch werfen wir bei dieser Gelegenheit auch noch einen Blick auf die Auferstehungshoffnung der Christen. Als Jesus am letzten Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern zusammensaß, um das Abendmahl zu feiern, sagte er zu ihnen, »In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Diese Stätte wird keine irdische Stätte sein, sondern eine Stätte im Himmel. Diese Nachricht war damals, an der Nahtstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, etwas sensationell Neues. Jesus bereitet für die Menschen, die ihm nachfolgen wollen, eine Stätte im Himmel vor. Der erste Thessalonicher Brief wiederum lässt uns einen Blick in die Zukunft werfen. Dort wird beschrieben, wie es sein wird, wenn Jesus die Seinen zu sich, also zu dieser Stätte in den Himmel holt. Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Zurück zu Ruth und zu ihrer Entscheidung, nicht nur ihre Schwiegermutter zu begleiten, sondern sich auch dem Gott Israels anzuvertrauen. Als die vorhin erwähnte Taschentuchbrigade dabei war, ein Taschentuch nach dem anderen voll zu weinen, da war noch nicht absehbar, dass sich Orpa und Ruth letztlich doch sehr unterschiedlich verhalten würden. Das ist heutzutage manchmal ganz ähnlich, wenn Menschen den Eindruck haben, jetzt ist es Zeit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Dann fließen manchmal auch schon Tränen, die aber nichts darüber aussagen, ob diese Menschen tatsächlich Christen werden. Ich erinnere noch einmal an den bereits zitierten Satz aus dem 2. Korintherbrief. Die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Sie führt dazu, oder besser noch, sie kann dazu führen. Das ist wichtig. Denn die Traurigkeit allein und die damit verbundenen Tränen sind absolut nicht gleichbedeutend mit Umkehr und Rettung. Denken wir an Orpa, die nicht weniger Tränen vergossen hat als Ruth. Sie kehrte wieder um in ihre gewohnte heidnische Umgebung, während Ruth zu ihrer Schwiegermutter sagte, »Dein Gott ist mein Gott.« Heutzutage bekommt man gelegentlich sensationelle Bekehrungsgeschichten serviert, die immer und immer wieder unter vielen Tränen erzählt werden. Doch von echter Umkehr ist im Leben dieser Menschen nur wenig zu entdecken. Und deshalb wage ich dann auch die Frage zu stellen, wie es denn um ihre Rettung bestimmt ist. In dem Vers aus dem 2. Korintherbrief, den ich eben mit eigenen Worten wiedergegeben habe, steckt im griechischen Original der Begriff Metanoia. Damit ist eine innere Umkehr gemeint, die das ganze Wesen eines Menschen umfasst, seinen Verstand, sein Herz und seine Seele. Nur eine solche Metanoia, eine solche komplette Umkehr hat auch wirklich Bestand. Als ich noch ein Junge war, hat mir mein Vater davon erzählt, wie früher auf dem Mississippi diese berühmten Schaufelraddampfer unterwegs waren. Die machten äußerlich wirklich etwas her. Und wenn aus der Ferne eine der Dampfpfeifen zu hören war, dann reckten die Leute ihre Hälse, noch bevor sie das betreffende Schiff auch sehen konnten. Ein ganz bestimmter Schaufelraddampfer, so erzählte mein Vater, soll eine besonders große und laute Pfeife gehabt haben, aber einen ziemlich kleinen Dampfdruckkessel. Das hatte angeblich zur Folge, dass nicht genügend Dampf erzeugt wurde, wenn der Schaufelraddampfer flussaufwärts fuhr und der Kapitän gleichzeitig immer wieder die Dampfpfeife betätigte. Das Schiff wurde dadurch immer langsamer und es hätte nicht viel gefehlt, dass die Strömung es in die falsche Richtung zurückgedrängt hätte. So ähnlich geht es meiner Erfahrung nach auch manchen Christen. Sie haben nicht genügend Dampf im Kessel, weil ihre Umkehr nicht ihr ganzes inneres Wesen umfasste. Während sie, bildlich gesprochen, ihre Dampfpfeife ertönen lassen, also von wunderbaren Glaubenserlebnissen erzählen, fehlt ihnen zugleich der Dampf, um im ganz normalen Alltag bestehen zu können. Bitte glauben Sie mir, ich möchte mich über niemanden lustig machen und auch niemanden entmutigen. Mir geht es nur darum, dass wir ganze Sache machen, wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 18. Als Naomi nun sah, dass Ruth festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen, »Ist das die Naomi?« Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Wenn Sie sich an die letzte Sendung erinnern, da hatte ich die Familie von Elimelech und Noomi mit dem verlorenen Sohn aus dem Gleichnis Jesu verglichen. Die Familie hatte Bethlehem verlassen, um im heidnischen Moab ihr Glück zu versuchen. Doch wie der verlorene Sohn, so kehrt nun auch die verlorene Familie nach Hause zurück. Wobei von einer Familie im eigentlichen Sinn keine Rede mehr sein kann. Denn Noomis Ehemann und ihre beiden Söhne leben ja nicht mehr. Deshalb spricht sie davon, dass sie voll ausgezogen sei und nun leer zurückkomme. Gott hat ihr alles weggenommen, was ihr einst wert und wichtig war. So jedenfalls ihr Eindruck. Und sie könnte recht haben. Schließlich hatte die Familie im heidnischen Moab ihr Glück gesucht, obwohl sie wissen musste, dass das ein Spiel mit dem Feuer war. Denn es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Israeliten gemeinsam mit Leuten aus Moab zu Götzenanbetern werden. Doch zum Glück endet das Gleichnis vom verlorenen Sohn nicht mit dem Ausflug in die Fremde, sondern mit der Rückkehr des Sohnes ins Vaterhaus. Und so kehrt auch Noomi in ihre Heimatstadt zurück. Bleibt zu hoffen, dass sie dort Gottes Segen erleben darf, ähnlich wie der verlorene Sohn von seinem Vater mit einem neuen Gewand und einem Festessen empfangen wird. Die Erinnerung an die bittere Vergangenheit bleibt natürlich bestehen. Deshalb spricht Noomi davon, dass man sie eigentlich Mara nennen müsste. Mara, die Frau, die Bitteres erlebt hat. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Name Noomi bedeutet, nämlich die Liebliche. Trotzdem kann sich Noomi nicht beklagen, denn sie kommt zu einem wirklich günstigen Zeitpunkt in Bethlehem an. Im letzten Vers von Kapitel 1 wird berichtet, es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Noomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Gerstenernte in Bethlehem. Schön und gut. Doch was haben Noomi und Ruth damit zu tun? Sie sind doch mit leeren Händen nach Bethlehem gekommen und besitzen erst recht keine Felder. Bevor die Frage beantwortet wird, was Noomi und Ruth mit der Gerstenernte zu tun haben, stellt uns der Bibeltext aber erst einmal den nächsten Akteur vor. Der erste Vers von Kapitel 2 lautet, es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Noomi, von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Und nicht nur das. Er wird das Leben von Noomi und Ruth entscheidend verändern. Die Bibel stellt uns Boas als einen Verwandten von Noomis verstorbenen Ehemann vor. Damit ist Boas auch mit ihr verwandt, ist vermutlich ihr nächster Angehöriger. Damit ist er nach dem israelitischen Gesetz verpflichtet, sie im Notfall beispielsweise davor zu bewahren, dass sie wie eine Sklavin ihre Schulden abarbeiten muss. Ein solcher Verwandter wird auch als Löser bezeichnet. In der vorigen Sendung habe ich diesen etwas altmodischen Begriff damit erklärt, dass ein Löser sozusagen durch die Zahlung einer Lösesumme die verschuldete Person erlöste. Auf den Löser, diesen engen Verwandten, konnte man wirklich sein Vertrauen und seine ganze Hoffnung setzen. Wie wir später feststellen werden, enttäuscht Boas diese Hoffnung nicht. Und damit wird er zu einem sogenannten Typos, einem Vorausbild für Jesus Christus. Jesus kauft nämlich die Sünder frei und bezahlt mit seinem Leben. Auf diese Weise wird er zum Erlöser. Doch erst einmal wieder zurück zu Noomi und Ruth. Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Noomi, »Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde.« Sie aber sprach zu ihr, »Geh hin, meine Tochter.« Und nun raten Sie mal, auf wessen Feld Ruth die Ehren aufsammelt. Richtig, auf Boas Feld. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Jetzt möchte ich aber noch auf das Ehrenaufsammeln zu sprechen kommen. Das war keinesfalls eine Art Mundraub, sondern ein verbrieftes Recht armer Leute. und zu den armen Leuten gehörten Noomi und Ruth ohne Zweifel. An mehreren Stellen in den 5 Büchern Mose geht es um den Schutz von armen Leuten. So heißt es etwa im 3. Buch Mose, Kapitel 19, an die Adresse von Landbesitzern gerichtet: Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Diese Vorschrift nimmt übrigens nicht nur die Landbesitzer in die Pflicht, sondern fordert auch die Armen dazu auf, tätig zu werden, und degradiert sie nicht zu Almosenempfängern. Denn sie sollen eine Arbeit erledigen, die ohnehin gemacht werden müsste, deren Ertrag aber nun ihnen zukommt. Hier noch eine Bibelstelle, die auf ganz ähnliche Weise die Armen im Volk berücksichtigt. Im 5. Buch Mose, Kapitel 24 heißt es: Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf das dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Die Reste, die beim ersten Erntedurchgang mit den damaligen Methoden auf den Äckern und in den Weingärten zurückblieben, sollen übrigens bis zu 30% betragen haben. Für die Landbesitzer ein echter Verlust, aber für bedürftige Menschen ein Geschenk, um überleben zu können. Mir ist klar, dass heutige Erntemaschinen sofort auf dem Schrott landen würden, wenn sie auch nur einen Bruchteil der damaligen Menge auf den Feldern stehen lassen würden. Umso mehr ist unsere Fantasie gefragt, wie man notleidende Menschen heute unterstützen kann, ohne ihnen ihre Würde und ihre Motivation zu rauben. Die eben vorgelesenen Verse aus dem 3. und dem 5. Buch Mose belegen aber ganz deutlich, es ist ein Herzensanliegen Gottes, dass die Benachteiligten in einem Land nicht verzweifeln müssen. Und es ist Aufgabe derjenigen, denen es besser geht, für sie zu sorgen. Das war nun schon die zweite Sendung, in der ich angedeutet habe, dass sich zwischen Ruth und Boas etwas anbahnen wird. In der nächsten Sendung kommt es immerhin schon mal zu einer ersten Begegnung zwischen den beiden. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.